Leinwand steht das Thema die Gesinnung Jesu, wahrer Selbstwert führt zu echter Demut. Das sind erstmal so Wörter, wo man denkt, die passen gar nicht zusammen. Selbstwert, Demut und was ist andere? Gesinnung. Was hat das alles miteinander zu tun? Ja. Manchmal sitze ich so auf dem Sofa und dann denke ich so nach über die Gemeinde. Als Prediger denkt man ja viel nach und man denkt auch viel über die Gemeinde nach. Und dann sitze ich so da und denke über die Gemeinde nach und denke mir, es ist toll. Egal, wo man hinguckt, von Bodensee bis hoch in den Norden, von Mannheim bis nach Kirchheim, Stuttgart, Göppingen, wo man hinguckt, die Gemeinde, so toll. Ja. Die Menschen untereinander sind liebevoll und freundlich. Ja. Man geht miteinander so in einer Art und Weise, so der andere ist wichtiger als ich. Ja. Wenn jemand mal was sagt in der Lektion, was mir nicht so passt, dann sage ich mir, okay, das ist ja mein Bruder oder das ist ja meine Schwester. Ich versuche ihn mal zu verstehen. Ja. Wenn jemand eine gewisse Musik nicht mag, wie ich sie mag, dann sage ich mir, naja, wir sind ja alle auf einem Weg. Ja, wir gehen miteinander demütig um und liebevoll und freundlich und so. Und wollen nicht dem anderen was aufzwingen, was vielleicht er noch nicht so verstanden oder erkannt hat, wie ich denke, dass ich es erkannt habe. Ja. So geht man miteinander um in der Gemeinde. Dann denke ich so nach und träume so darüber und irgendwann merke ich, boah, ich wach auf. Das war alles nur ein Traum. Ja. Ist es alles nur ein Traum? Ich meine, das ist jetzt ein Thema, das betrifft uns alle. Ja. Der Umgang miteinander in der Gemeinde, wie wir uns so fühlen, wie wir uns positionieren, was wir denken und wie das dann auf den anderen wirkt, wie wir miteinander umgehen bei diesen Konfliktsituationen, wenn wir eine unterschiedliche Meinung haben und so weiter. Nicht immer so einfach. Ich möchte mit euch heute dazu einen Text lesen. Ich lade euch ein, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, mit mir aufzuschlagen. Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2. Und ihr dürft euch Zeit lassen mit dem Aufschlagen. Ich gehe derweil mal was trinken. Philipper Kapitel 2. Und dort lesen wir mal die ersten drei Verse. Da sagt Paulus, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, wenn das also bei euch da ist, dann macht noch mehr draus. Er sagt, dann erfüllt meine Freude, macht sie voll, meine Freude. Dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig seid, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut den anderen höher achtet, sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Sein, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Paulus schreibt hier so an die Philipper, das war eine Gemeinde, die waren nicht besonders großartig besser als die Kirchheimer, bestimmt nicht. Waren nicht besonders viel schlechter als die Kirchheimer, auch bestimmt nicht. Oder als irgendeine andere Gemeinde heute. Paulus schreibt ihnen und hört man mich auch gut, wenn ich so nach oben gehe? Geht das auch? Wunderbar. Er sagt dann, wenn bei euch diese Dinge da sind, Ermahnung in Christus, ja, ich meine, das sind wir schon mal ganz gut, gell, so. Manchmal so als Adventisten da so ein bisschen so ermahnen, so hey, ja, was du da machst, ich habe dich da letztens gesehen. Ja. Mein Polizeistaat, ja, die Tendenz gibt es manchmal auch. Gell. Es ist Ermahnung in Christus. Das ist eine ganz wichtige Sache hier, Ermahnung in Christus. Ja. Das charakterisiert diese Ermahnung. Es wäre jetzt ein ganzes Thema für sich, aber darüber predige ich heute nicht. Trost der Liebe, wenn das bei euch da ist. Man tröstet sich in Liebe. hilft einander auf, ist füreinander da. Wenn es Gemeinschaft gibt, Gemeinschaft des Geistes, also nicht einfach eine Gemeinschaft am Stammtisch, wo man sich volllaufen lässt, sondern Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen. Das ist was Schönes, Herzlichkeit, da steckt das Wort Herz drin. Ich mag das, Herzlichkeit, wenn ich mit jemandem herzlich umgehe. Wenn wir an ein Herz denken, dann denken wir an was Verletzliches, so meistens rot, ja. Herzlich, das hat mit Liebe zu tun. Herzlichkeit und Erbarmen heißt dann immer auch, dass man sich dem anderen gegenüber auch erbarmt. Und wie könnte man das zusammenfassen? Ich habe es mal so zusammengefasst, es ist einfach der Umgang miteinander, wo Paulus sagt, ich wünsche mir, dass ihr miteinander gut umgeht. Ich drücke es so ganz einfach aus. Geht miteinander gut um. Ja. Und dann sagt er, und jetzt könnte es noch besser sein. Jetzt wünsche ich mir, für euch noch mehr. Ja, macht meine Freude plero im Griechischen. Macht sie voll. Füllt sie aus, meine Freude. Und jetzt kommt er zu was. Habt dieselbe Gesinnung. Ja, so die gleiche Gesinnung. Habt dieselbe Liebe. Gesinnung heißt sowas wie Denken. Ja, habt dieselbe Einstellung. So Grundeinstellung. Ja. Habt dieselbe Liebe, seid einmütig und seid eines Sinnes, eines Nous im Griechischen, eines, so die Art und Weise, wie ihr auch so denkt, so von eurer Ausrichtung her. Ja. Hier geht es nicht darum, dass ihr alle Spaghetti mögen müsst, ja, und der andere mag Pizza mehr. Hier geht es um grundsätzliche Ausrichtungen. Habt eine Einheit untereinander. Eine Einheit. Und deswegen habe ich das genannt. Das ist das Zweite, was sich Paulus wünscht für seine Gemeinde in Philippi. Ich wünsche mir, dass ihr einen guten Umgang miteinander habt. Und es wäre noch so schön, wenn ihr miteinander so eins seid, eine Einigkeit habt. Ja. Und um Einheit zu schaffen, da geht es darum, dass man sich auf gemeinsame Werte konzentriert und gemeinsame Werte auch ausrichtet. Man ist nicht immer einer Meinung bei allem, ganz klar, kann man auch nicht sein. Und vor allem sind wir als Gemeinde ein zusammengewürfelter Haufen immer. Es ist ja nie so, dass ich sagen würde, das sind jetzt alles Leute, die habe ich mir ausgesucht, mit denen würde ich gerne befreundet sein. Ja? Es ist auch nicht so, dass wenn jemand in die Gemeinde kommt, dann wird das so verzahnt mit uns und wir gehören alle zusammen, deswegen treffen wir uns hier. Sondern wir sind alle verzahnt mit oben. Das ist das, was uns alle verbindet. Aber da kommen ganz unterschiedliche Kulturen, da kommen ganz unterschiedliche Menschen, da kommen ganz unterschiedliche Einstellungen zusammen. Aber man ist mit oben verbunden. Das ist das, was uns trennt, was uns eint. Das ist das, was uns eint. Und darauf sollten wir uns konzentrieren. Darauf sollten wir schauen, das verbindet. Das schafft Miteinander. Das schafft Einheit. Das schafft Umgang miteinander, der gut ist. Und dann geht Paulus weiter, dann sagt er, jetzt macht er das in der anderen Form, dass er das umdreht und sagt, ihr sollt also, jetzt spricht er vom Gegenteil, nichts aus Eigennutz machen. Also das heißt, ja, was hilft mir denn, ja? Wo habe ich den besten Nutzen jetzt daraus? Oder aus eitler Ehre Willen machen. Kennt ihr eitle Ehre? Also bei der Ehre geht es ja einfach darum so, ja, wie stehe ich am Ende da? Ja? So mein Image, ja, was denken danach die Leute von mir? Und ganz oft ist es so, dass man vielleicht bei einer Meinung verharrt, weil man eine gewisse theologische Einstellung hat oder eine gewisse Einstellung in irgendeine Art und in irgendeine Richtung und man bleibt da verbissen dran, weil man sich denkt, ich möchte ja nicht als einer gelten, der so wie eine Fahne im Wind weht. Der jetzt mal so denkt und dann hat er jetzt vielleicht eine andere Erkenntnis und jetzt weht er mal wieder so. Nein, ich bleibe so ausgerichtet und das ist meine Einstellung und an der bleibe ich hängen. Was denken denn sonst die Leute über mich, wenn ich meine Einstellung ändere? Aber schaut, das ist menschlich, seine Einstellung auch mal zu ändern. Das ist absolut menschlich. Das gehört dazu, dass man im Leben auf einem Weg ist, dass man in einem Prozess ist. Ich habe das so erlebt, als die Zeugen Jehovas bei uns an der Tür geklopft haben, vor 2 Jahren oder ich weiß es nicht mehr, wann das war, als wir noch in Mannheim gewohnt haben. Und dann kamen die zu zweit so rein zu uns. Der eine hieß Ralf, haben uns gut verstanden. Und dann war da noch so ein anderer dabei. Und dann haben wir uns so zusammen hingesetzt. Und sie haben auf Biegen und Brechen versucht, mir, der ich Griechisch kann, der ich einen Masterabschluss habe in Theologie, zu erklären, dass im Griechischen das so und so gar nicht, dass ich das ganz falsch verstehe. Ja? Das hat mich so traurig gemacht. Und dann habe ich ihnen erklärt, warum ich das so sehe und meine Gründe dafür, einfach auf eine ganz normale Art und Weise. Und dann gehen wir zum nächsten Text. Und sie mussten mir unbedingt erklären, das ist so, wie sie das denken, dass es ist. Das hat mich so traurig gemacht, weil ich habe mir gedacht, was ist, wenn er im Unrecht ist und er so verbittert und so verbohrt jetzt ist und sich nichts von dem anderen sagen lässt. Ich vergleiche das ganz gerne so, darf ich mir den Stuhl mal nehmen? Kann man den rausmachen irgendwie? Genau, so. Aber ich hätte auch einen von dort oben nehmen können, gell? Na gut. Man sitzt auf so einem Stuhl. Ja, ich sitze gerade auf einem Stuhl, für alle, die mich da jetzt hinten nicht sehen können. Man sitzt so auf einem Stuhl und der Stuhl sind so meine Überzeugungen. Ja? Ich glaube an das, ich habe die Erkenntnis, dass das richtig ist und das ist die Wahrheit und das und das und das auch. Weil ich eine gewisse Prägung bekommen habe, weil meine Eltern mich so und so erzogen haben, weil ich von meiner Gemeinde das und das mit auf den Weg bekommen habe, weil ich die und die Erkenntnisse aus der Schrift selber habe, das ist mein Stuhl. Das sind meine Überzeugungen. Und da setze ich mich drauf, weil die ganze Zeit zu stehen ist auch, ja, das ist auch nicht so angenehm. Gell? Also setze ich mich dahin und, ach, ja. Das ist wichtig auch für uns Menschen, dass wir uns auf etwas setzen können, auf unsere Überzeugung. Das ist das, was ich bin. Das ist das, was mich ausmacht. Und dann kommt aber ein anderer. Und der läuft dazu und hat so seinen Stuhl so hinter sich. Und der setzt sich dann zu mir und er sagt dann so, also dein Stuhl, das, woran du so glaubst, das sehe ich anders. Das ist ein bisschen kritisch. Ja? Warum siehst du so und das so und so? Und so wie ich jetzt meine zwei Freunde der Zeugen Jehovas erlebt habe, ich weiß es nicht, ob alle so sind, bei denen war das so, sie waren der Stuhl. Versteht ihr, was ich meine? Sie waren nicht so, dass sie gesagt haben, okay, jetzt stehe ich mal auf und du sagst also, das ist falsch, woran ich hier glaube. Okay, schau, ich glaube das, weil ich das und die Erkenntnis habe, weil der und der Text in der Bibel vielleicht dafür spricht oder so. Nein, so war das nicht. Sie waren so, was, du greifst mich an? Sie sind zum Stuhl geworden, sie sind mit dem Stuhl verwachsen gewesen. Und das heißt, wenn ich irgendwas angegriffen habe, wenn ich irgendwas in Frage gestellt habe, was diesen Stuhl betroffen hat, dann hat es sie betroffen. Und schaut, ich möchte als Mensch so flexibel sein, ich möchte als Mensch so in Bewegung sein, dass wenn jemand etwas, was meinen Glauben betrifft, angreift, dass ich sage, okay, ich stehe auf, schau, muss nicht alles richtig sein, ich bin auch auf dem Weg, so wie du auf dem Weg bist im Leben, bin ich auf dem Weg und in meinem Lebensweg habe ich die und die Erkenntnisse gehabt, deswegen ist das mein Stuhl, deswegen sitze ich auf dem. Und das ja, und ich sitze gerne drauf, aber ich bin auch immer bereit zu sagen, möglicherweise hast du da recht, vielleicht soll ich das ändern. Vielleicht soll ich das hier vielleicht modifizieren, hier und da. Das bedeutet es, auf dem Weg zu sein. Das heißt, ich bin nicht Baptismus, ich bin nicht CDU, ich bin nicht SPD, AfD, ich bin nicht Adventismus. Wenn jemand etwas dagegen auszusetzen hat, dann kann ich davon aufstehen, weil ich bin ein Mensch, ich bin davon losgelöst, so wie der andere Mensch, der das angreift, auch davon losgelöst sein sollte. Wir sind Menschen, das ist das, was uns verbindet. Und wir haben gewisse Überzeugungen und dann können wir ganz anders ins Gespräch kommen, weil dann werde ich nicht angegriffen, sondern wird das, was mir zwar lieb ist, angegriffen, aber ich kann mit so einem gewissen Abstand auch mal sagen, okay, ich möchte dir begegnen auf dieser Ebene, vielleicht hast du ja recht. Ja. Mit dem Stuhl zu verschmelzen ist nämlich dann ganz gefährlich. Weil es könnte ja sein, dass du in deinem Leben total falsch liegst mit deiner Erkenntnis. Und dann könnte es sein, dass du Menschen verletzt aufgrund dieser falschen Erkenntnis, weil du ganz sicher bist, das ist die Wahrheit. Und dann verletzt du Menschen, die in ihrem Glaubensausleben, in ihrem Glaubensverständnis einfach anders denken, Jesus lieben, aber da ein bisschen anders denken und du stößt sie dadurch vor den Kopf, verletzt sie und das hat schon oft dazu geführt, dass Menschen nicht mehr in die Gemeinde gekommen sind, den Bezug zu Jesus verloren haben nach einer Weile, weil die Gemeinde nicht mehr ihre Heimat geworden ist. Und sowas ist fatal. Sowas ist zutiefst traurig. Zutiefst traurig. Paulus sagt jetzt, so sollen wir nicht sein. Er sagt, wir sollen demütig sein miteinander. Demut, das ist das große Wort. Das ist das große Wort. Wir sollen demütig sein. Schaut, wenn man so klein aufwächst, ich habe jetzt eine Tochter, die ist jetzt 15 Monate alt, ich glaube, sie ist ziemlich demütig. Ja? Meine Tochter, die hat nichts großartig, worauf sie jetzt stolz sein kann. Ja? Also ich gebe jetzt einfach mal einen großen Demutsbalken. Da passt noch viel Demut rein bei ihr. Ich meine, mittlerweile läuft sie aufrecht, ja? Sie krabbelt nicht mehr, das macht sie manchmal auch, aber mittlerweile ist sie, ja, aber insgesamt ist da einfach viel Demut da. Warum? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, als ich als Kind im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, so gelaufen bin und da ist mir jemand begegnet, ein Erwachsener, dann hieß es oft so, ja, wem kehrst du? Kennt ihr das so, wenn man so sagt, ja, wem kehrst du? Also, wem gehörst du? Die Frage war einfach, wer bist du? Ja, wer bist du, war gleichbedeutend mit der Frage, wem gehörst du? Das heißt, und da habe ich dann gesagt, ja, mein Vater arbeitet dort und dort und meine Eltern heißen so und so, ja, und okay. Hätte ich jetzt gesagt, mein Vater ist der Bürgermeister, ja, dann hätten die Leute gleich so gedacht, wow, also hier, toller junger Mann, ja, so. Als Kind definiert man sich da noch nicht großartig über irgendwelche Leistungen, über irgendwas. Da sagt man einfach nur so, ja, ich bin das Kind von so und so. Ich als Mensch so, ja gut, ja, da ist noch viel Demut da. Dann wird man ein bisschen älter. Ich glaube dann, also die Tendenz ist einfach, da passt ein bisschen weniger Demut rein. Dann ist es oft so, da, ja gut, jetzt habe ich Freunde, bin gut im Fußball oder bin gut im Kontrabass spielen oder keine Ahnung was, Querflöte oder so. Und man fängt so langsam auch so ein bisschen an, sich zu definieren über irgendwelche Dinge, die man so hat und die man so kann. Und je älter man dann wird, kann es dann sein, dass die Demut halt immer kleiner wird. Ja? Man sagt dann auch so, die größte Versuchung bei jungen Menschen ist Medien, Alkohol, Sex und solche Sachen. Im mittleren Alter ist mehr so Materialismus und Geld und so weiter und auch Macht. Und je älter man dann wird, für alte Menschen ganz besonders so die Versuchung ist oder die große Herausforderung ist die Ehre. Du darfst ja nicht an meiner Ehre kratzen. Ja? Das hat auch mit Demut zu tun. Wer bist du, ist dann die Frage. Über was definiere ich? Was macht meinen Selbstwert aus? Was macht meinen Selbstwert aus? Und Paulus sagt jetzt, wir sollen in der Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Und dann sagt ein jeder, sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das der anderen. Vers 5, habt diese Gesinnung in euch. Diese Gesinnung, also dieses Denken, das ist so die Grundeinstellung. Das ist meine Grundausrichtung im Leben. Diese Gesinnung habt in euch. Das ist nicht so eine kurze Handlung, sondern das ist meine Einstellung. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das heißt, er sagt jetzt, es ist die Gesinnung Jesu, demütig zu sein. Und die Frage ist jetzt, wie bekommen wir diese Gesinnung Jesu? Wie bekommen wir einen gesunden Selbstwert, der es mir erlaubt, demütig zu sein? In den folgenden Versen, Verse 5 bis 11, erklärt er das. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Vers 6, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, also er war Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Man nennt das in der Theologie die Christus-Parabel. Warum Parabel? Ich war jetzt nie so der Mathe-Crack, ja, aber Parabel ist so eine ganz, geht ja von oben nach unten und dann geht es wieder hoch, ja, so, ich glaube immer gleich, ja. Und in dieser Parabel geht es darum, dass jetzt der Paulus sagt, Jesus war in Gestalt Gottes, er war oben, er war Gott gleich, ja. Er war Gott gleich und dann heißt es hier, er machte sich selbst zu nichts. Er kam in diese Welt und wurde ein Baby, ein Mensch. Er nahm die Knechtsgestalt an und dann steht hier auch übrigens im Griechischen ein anderes Wort. Er war Gott gleich, aber den Menschen ähnlich. Ja, war den Menschen ähnlich. Er wurde gehorsam bis zum Tod und dann fügt er hinzu, ja, den Verbrechertod. Nicht einfach nur ein Tod, den Tod am Kreuz, er hat sich sogar unter die Menschen untergeordnet. Er ist nicht nur Mensch geworden, sondern er ist zum Verbrecher, hat er sich zählen lassen, zum Tod am Kreuz. Das ist die Gesinnung Jesu, sagt uns Paulus hier. Das ist die Gesinnung, die auch die, die den Namen von Jesus Christus tragen, nämlich die sich Christen nennen, wo er sich sagt, das bedeutet das Christussein, diese Gesinnung auch zu erstreben und mehr zu haben. Ja, ich habe es mal Altruismus genannt, das Gegenteil von Egoismus. Ja. Und dann geht die Parabel nach oben. Nachdem er unten erniedrigt wurde, sich selbst erniedrigt hat, hat ihn auch Gott erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Die Frage für uns lautet jetzt, wie bekomme ich die Gesinnung Jesu, die in mir einen Selbstwert produziert, der nicht von mir selbst gemacht wurde, weil man kann einen Selbstwert auch selbst machen. Ja? Ich gleiche das aus. Ja? Manche von uns, die haben vielleicht in der Schule, wurden sie vielleicht eher gehänselt, waren vielleicht eher so diejenigen, die gemobbt worden sind. Und dann gleicht man das vielleicht ein bisschen aus, indem man dann später in der Schule sehr gut ist oder in dieser einen oder anderen Richtung sehr gut ist. Und dann macht man einen Bachelor, einen Master, einen Doktor und Professor und habilitiert und profiliert und ja. Und man oder steigt auf in der Firma oder definiert sich darüber, viele Kinder zu haben oder hier und da sehr gut zu sein. Und wenn man dann fragt, wer bist du so, ja, was macht dich so aus, dann beschreibt man sich über diese Positionen und Stellungen und Rollen in der Gesellschaft, die man hat. Ja, ich kenne den Bürgermeister persönlich. Ja. Ich habe schon mal Hillary Clinton die Hand geschüttelt oder sowas. Ja. Das ist dann das, was mich dann ausmacht. Was ist wahrer Selbstwert? Das ist kein Selbstwert, der von Gott kommt. Das ist ein Selbstwert, der von mir kommt. Was ist ein Selbstwert, der von Gott kommt? Jedes Knie sich beuge, schreibt Paulus, dass jedes Knie sich beuge zu Jesus Christus. Wenn ich die Christusparabel betrachte, das, was hier steht, dass Jesus, obwohl er Gott war, sich zum Knecht gemacht hat, dann passiert etwas in mir. Ellen White schreibt an einer Stelle, denke in deiner persönlichen Gebetszeit, also persönliche Gebetszeit, nicht so, oh, ich sollte jetzt noch ein bisschen den Andachtskalender lesen oder ich sollte jetzt einfach mal noch zwei Kapitel lesen, dann tut mir das irgendwie gut oder so, sondern Qualitätszeit einfach. Das muss nicht so lang sein, das kann aber auch lang sein. Eine Gebetszeit, eine persönliche Andachtszeit, wo ich drüber nachdenke, über sein Kreuz, seine Liebe und sein Opfer, wo ich darüber nachdenke. Und ich steige mit Jesus nach unten. Und indem ich mit ihm nach unten stehe und die Bibel so lese im Lichte des Kreuzes, dann nehme ich was wahr. Dann nehme ich wahr, Jesus, was hast du da gemacht? Warum? Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Ich lese, was Jesus durchgemacht hat. Ich lese, dass er Unverständnis erfahren hat von Freunden und von Familie. Ich lese, dass Jesus Ablehnung erlebt hat durch religiöse Führer. Ich meine, das ist nicht leicht. Jesus hat keine Ehre gehabt bei den Leuten. Er ist abgelehnt worden. Jesus wurde verraten von demjenigen, der ihn 3,5 Jahre begleitet hat. Wurde einfach verraten. von Judas. Und dann wurde er in Einsamkeit gelassen von seinen Freunden in Gethsemane. Das war nichts, worauf er stolz sein konnte. Jesus wurde angespuckt und geschlagen. Man stelle sich das mal vor, der Sohn Gottes kommt auf diese Welt und von anderen wird zum Menschen, um für sie zu sterben. Und diese Menschen gehen hin und ziehen ihm etwas über den Kopf, das er nicht sehen kann, oder verbinden ihm die Augen, spucken ihn an, schlagen ihn, sagen, er weiß, sage uns, werde ich jetzt geschlagen, du bist doch so toll. Und Jesus kriegt Schlag um Schlag ab, Faustschlag um Faustschlag. Die Dornenkrone wird ihm aufs Haupt gesetzt, Blut kommt hier runter. Und er spürt, wie das so runterläuft, und woran denkt er? Er denkt an dich und er denkt an mich. Jesu Reise geht weiter, er sieht dann und bekommt mit, wie Petrus, der vorher noch gesagt hat, wenn alle dich verlassen, ja, und hier, ich habe ein Schwert, hier sind Schwerter, und er haut dem Knecht des hohen Priesters noch das Ohr ab, der dann später sagt, den kenne ich gar nicht, mit dem habe ich nichts zu tun, lass mich in Ruhe, ich habe mit Jesus nichts zu tun, jetzt hör mir auf damit. Und Jesus hört es und schaut ihn an. Das muss Jesus auch miterleben. Jesus wird gefoltert, hingelegt, und er wird geschlagen, ausgepeitscht. Jesus muss schließlich das Querholz tragen und nach Golgatha gehen und wird dann gekreuzigt wie ein Verbrecher. Und die Frage ist, warum? Die ich mir dann stelle, wenn ich das lese. Und die Antwort ist, wegen mir, wegen dir, weil er dich liebt. Du bist wertvoll, weil der Vater, der König des Universums, seinen Sohn gegeben hat für dich. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier 1 Euro, 5 Euro und 10 Euro, und ich sage mir, ich gebe jetzt der Schwester hier vorne 1 Euro, dem Bruder hier vorne 5 Euro und meiner Frau 10 Euro. Wen habe ich am meisten lieb? Denjenigen, den ich 10 Euro gebe, oder? Weil am Wert des Gebens, des Geschenkes, kann ich den Wert meines Objekts der Liebe auch festmachen, ein Stück weit. Und in der Bibel heißt es, wir sind nicht erkauft mit Silber und Gold, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, von dem Sohn Gottes. Das ist das, was meinen Wert ausmacht. Das macht meinen Wert aus. Und Ellen White sagt dann, es würde uns so gut tun, wenn wir täglich darüber Zeit nehmen würden, um darüber nachzudenken. Sie schreibt sogar eine Stunde. Schaut mal, wenn man das 10 Minuten macht, da verändert sich was in mir. Wenn ich nur 10 Minuten darüber nachdenke und unters Kreuz gehe in Gedanken und darüber nachdenke, was Jesus hier für mich getan hat, weil das hat alles, das ist nie losgelöst von mir. Wenn ich sage, ich küsse, dann braucht es ein Objekt, ich küsse dich. Und so ist es mit Jesus. Bei ihm ist es nicht so, ich sterbe, sondern da hat es mit dem Objekt zu tun, ich sterbe für dich. Er ist nicht einfach nur so gestorben. Und wenn ich dann die Christusparabel runtersteige mit Jesus, dann wird aus mir etwas passieren. Ich werde ganz klein, weil ich sage, meine Erkenntnis ist, ich bin nicht besser oder schlechter als andere. Ich bin unter dem Kreuz genau gleich wie jeder andere auch. Weil die christliche Demut macht sich selbst nicht niedriger als die anderen, sondern sie macht Gott groß. Das ist der Unterschied. Die christliche Demut macht sich selbst nicht kleiner als die anderen und sagt, oh, ich bin gar nicht so, die anderen sind alle viel besser als ich. Das ist auch ein falscher Selbstwert. Ein ganz falscher Selbstwert. Die christliche Demut macht Gott groß. Und dann stehe ich bei ihm und sehe meinen Bruder und meine Schwester, den Flüchtling, den Arbeitslosen, den korrupten Politiker, aber auch die Reichen und Schönen, alle im selben Licht, alle gleich, alle gleich. Er liebt die Indianer, Chinesen hat er gern, die schwarzen Afrikaner, die Weißen nah und fern. Sie alle liebt der Heiland gleich, jeden ruft er in sein Reich. Ja, als Kinder, da checken wir das noch. Ja. Und meine Erkenntnis ist dann, eigentlich bin ich nichts wert. Und doch bin ich ihm so viel wert. ich bin ihm nicht nur die 50 Euro wert, ich bin ihm sein Leben wert gewesen. Das ist wahrer Selbstwert. Nicht meine Leistungen, nicht meine Erkenntnisse, nicht mein Wissen, nicht meine sozialen Kompetenzen oder irgendwas macht mich aus, sondern so wie Paulus gesagt hat, wer sich rühmen möchte, der rühme sich des Herrn. Ich rühme mich nicht dessen, was ich selbst getan habe. 2. Korinther 10 könnt ihr lesen, was Paulus darüber geschrieben hat, über das, was er alles erlebt hat und was er alles eigentlich, womit er alles angeben könnte. Aber er hat sich nichts dessen gerühmt, sondern nur, dass Jesus sein Herr ist. Zusammengefasst, ein rechter Umgang und eine Einheit untereinander, also diese Gesinnung Jesu, die erreichen wir nicht dadurch, indem wir das irgendwie irgendwie künstlich erzeugen. Ja? Und wir erreichen es auch nicht, indem wir darüber streiten, über gewisse Erkenntnisse, die der eine hat oder der andere nicht hat. Diese Demut, die diese Gesinnung Jesu ist, erreichen wir nur, wenn wir einen Selbstwert haben, wenn ich mich selbst nicht als das Nonplusultra sehe, weil ich die bessere Ausbildung genossen habe als das andere Gemeindeglied. Ich bin intellektueller, kann ihn argumentativ in den Boden reden. Ich bin größer, bin schöner, bin irgendwas. Nicht darum geht es, sondern ein Selbstwert, wo ich sage, das ist mein Selbstwert. Jesus ist mein Selbstwert. Ich schaue ihn an und das macht meinen Wert aus. Und dann sehe ich die anderen an und sage, und die haben den genau gleichen Wert. Alles andere ist nur Fassade. Alles andere wird irgendwann mal weggehen, wenn wir sterben, ist eh alles egal. Ja? Was zählt, ist der Wert, den wir haben vor Gott. Das ist alles, was zählt. Und oft versucht man es dann zu kompensieren, diesen fehlenden Selbstwert, durch irgendwelche Dinge, die man halt sonst so erreicht hat. Aber das ist alles Stolz und das macht uns alle kaputt und fertig. Und es wird uns nicht frei machen, sondern das knechtet uns. Alles, was von Gott nicht kommt, das knechtet uns. Das hat er für dich gemacht. Ich lade dich ein, in deiner persönlichen Andachtszeit diese Woche mal einfach am Ende von einem Evangelium einfach mal ein bisschen zu lesen. Lies ein paar Verse, nicht so viel. Und denk einfach darüber nach, was Jesus hier für dich getan hat. Und lass dir von ihm den Wert zusprechen, dass du merkst, das ist mein Vater, der liebt mich. Und ich bin sein Kind, das macht meinen Wert aus. Da, wo ich herkomme, war ich gewollt. Da, wo ich hingehe, werde ich erwartet. Bevor ich überhaupt geplant war von meinen Eltern, war ich schon geplant von Gott. Da bin ich gewollt, da bin ich geliebt von ihm. Und wenn du denkst, ich bin schon so weit weg von Gott, das geht vielleicht bei mir nicht mehr. Man kann 1000 Schritte von Gott weg sein. Aber es reicht ein einziger, um wieder zu ihm zurückzukommen. Wenn du auch 1000 oder 10.000 Schritte weg bist von Gott, ein einziger Schritt reicht, um wieder zu ihm zurückzukommen. Weil Gott uns immer nachgeht. Weil Gott einem verlorenen Menschen immer nachgeht, aber immer auf einen Schritt Abstand. Und der Schritt zurück zu Gott ist einer. Ist ein einziger. Und wenn wir das tun, glaube ich, dass wir ein Stück weit diesem Traum immer näher kommen. Und ich wünsche mir das für jede Gemeinde. Ich wünsche mir das natürlich auch ganz besonders für die lieben Geschwister in Kirchheim, dass einer den anderen anschaut und sagt, er ist so ein Bruder, er ist so ein Kind Gottes, wie ich das bin. Und ich lade uns ein, dass wir uns zwei Minuten einfach Zeit nehmen, wo wir stille werden, wer möchte, vielleicht die Augen schließen möchte und darüber nachdenken, ob es vielleicht etwas gibt in meinem Leben, einen Bruder, eine Schwester, wo ich denke, da bin ich besser als er oder bin ich schlechter als er, und sich dann seines Wertes bewusst zu werden.